So klangen die Proteste im Libanon im Oktober 2021 gegen den Ermittlungsrichter Tariq Bitar. Er war mit der Aufarbeitung der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen im August 2020 betraut. Bei den Protesten fielen auch Schüsse und 6 Menschen starben. Der Auslöser? Scharfschützen hatten auf die von der Hisbollah und von Amal organisierte Demonstration geschossen. Es ist eine Momentaufnahme aus der derzeitigen Lage im Libanon, das je nachdem, wem man fragt, kurz vor dem Zusammenbruch steht, schon zusammengebrochen ist oder kurz vor dem nächsten Bürgerkrieg steht. Noch 2 Jahre zuvor war die Perspektive eine ganz andere. Am 17. Oktober 2019 gingen spontan tausende Menschen auf die Straße, demonstrierten für eine demokratischere, sozialere und vor allem überkonfessionelle, nicht korrupte Zukunft des Landes. Es folgten wochenlange Proteste, die als Revolution betitelt wurden und aus denen viele Menschen Hoffnung für die Zukunft schöpften. Mit den Ursachen, dem Verlauf und den Zielen dieser Massenproteste beschäftigte sich Miriam Yonis in ihrem Buch Die Revolution des 17. Oktober, welches im vergangenen Juli im Unrast Verlag erschienen ist. In 130 Seiten blickt sie zurück auf diese Revolution, aber auch darauf, was davon für die Zukunft des Landes wichtig ist. Darin beschreibt sie treffend die politische Lage im Libanon, wie ich sie 2017 bei einem Besuch im Land auch selber kennenlernen konnte.
Die politische Realität ist eine veränderte Version des Vorkriegszustandes mit denselben Personen, die weiterhin ihre Macht über und ihren Einfluss auf Staat, Politik, Wirtschaft und damit über Ressourcen, Privilegien und Dienstleistungen im Libanon ausüben und diese nach internen Verhandlungen und Gutdünken unter sich aufteilen. In diesem System bleibt den libanesischen StaatsbürgerInnen keine andere Wahl, als sich genau auf diese ehemaligen Milizenführer in ihrer Doppelfunktion als Politiker und Vertreter ihrer Religionsgemeinschaft zu verlassen, wann immer sie in irgendeiner Weise auf ihren Staat zurückgreifen müssen. In diesem System der Patronage und des Klientelismus werden nicht nur schrittweise der Staat, seine Institutionen, Leistungen und Pflichten demontiert, sondern auch die Grundfunktionen und Grundlagen eines demokratischen Systems unterwandert. Dies macht die gegenwärtige Zentralität des Konfessionalismus in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Libanons deutlich und erklärt gleichzeitig ihre gesellschaftliche Reichweite und Begrenzung. Politischer Konfessionalismus im Libanon ist zwar eine für den Gründungsmythos des Libanon ungemein bedeutende und historisch gewachsene Dimension des Landes, aber gleichzeitig häufig ein eher unausweichliches Hindernis, mit dem Menschen im Libanon konfrontiert werden, wenn sie jegliche Art von Leistungen, Ressourcen oder Privilegien in ihrem täglichen Leben erlangen wollen.
Die Protestbewegung, die am 17. Oktober 2019 begann, hatte das Potenzial, eine Revolution zu werden. Sich damit auf nur 130 Seiten auseinanderzusetzen, ist mutig, aber gelingt Miriam Yonis weitestgehend. Sie beginnt mit den Grundlagen. Wie es zu den Protesten kam, wird schrittweise erfasst mit einer knappen, aber ausreichenden Geschichte des Landes und den verschiedenen Akteuren. Alleine 18 religiöse Gemeinschaften leben im Libanon und die größten, die Schiiten, die Sunniten, die orthodoxen Christen und die maronitischen Christen, teilen sich die politische Macht nach einem festen Schlüssel auf. Dabei kommen auch die vorangegangenen sozialen Bewegungen sowie eine Einordnung der wirtschaftlichen Lage der Libanesinnen und der materiellen Bedingungen des Protestes nicht zu kurz. Beim Lesen wird klar, die Akteure sozialer Proteste waren in erster Linie marginalisierte Menschen, die einen Ausweg aus den festgefahrenen konfessionellen Bindungen suchen. Auch am 17. Oktober 2019 waren es diese Menschen, die auf die Straße gingen, eigentlich aus Protest gegen die Einführung einer Steuer auf WhatsApp und Benzin. Nicht nur in der Hauptstadt Beirut, sondern im ganzen Land.
Die Proteste innerhalb der verschiedenen Regionen des Libanons zeigen auch, dass sich die Wut vor allem bei den jungen Menschen und in den jahrelang vernachlässigten Städten und Provinzen in den letzten Jahren extrem angestaut hat und das Potenzial hat, eine Eigendynamik zu entwickeln. Gleichzeitig wird deutlich, dass die politischen Parteien in zweierlei Hinsicht eine wegweisende Rolle in dieser Dynamik einnehmen. Einerseits repräsentieren sie die politische Elite und ihre Versuche, den Status quo mit allen Mitteln zu erhalten. Andererseits zeigt sich auch, dass die Organisation und Mobilisierung von jahrelang marginalisierten Parteien, wie zum Beispiel der Kommunistischen Partei, trotz ihrer offensichtlichen programmatischen und internen Schwächen dennoch zentral für den Fortbestand von oppositioneller Politik auf und jenseits der Straße sein kann.
Alle bisherigen politischen Parteien sind das Problem. Und Kilon, Yanni Kilon, alle heißt alle, so ist die Stimme der Straße zu vernehmen, die ihre Revolution im Libanon für Monate aufrecht erhielt und vorantrieb. Zum ersten Mal komplett ohne Anführerin. In der Schilderung der Proteste selber wird klar, Miriam Yonis setzt sich kritisch mit der Bewegung auseinander, vor allem um aufzuzeigen, was richtig und wichtig war, aber auch, welche Fehler passiert sind. Wichtig ist dabei nicht, ob die Forderung, die komplette politische Elite loszuwerden, damals realistisch war, sondern was aus dieser Bewegung für die Zukunft zu lernen ist. Keine einfache Frage in einem Land, in dem Protest unter schwierigsten Bedingungen stattfinden muss, wie ein Aktivist beispielhaft schildert.
In Nibateth weißt du, wenn du hier protestieren willst, dann musst du bereit sein, sie alle zu konfrontieren. Die Parteien, und das heißt vor allem Hisbollah und Harakat Hamel, und den Staat, den die Sicherheitskräfte repräsentieren, die sowieso den gleichen Parteien untergeordnet sind, sie werden dich alle attackieren. Harakat Hamel hat sofort reagiert, als die Proteste ausbrachen und hier und da Unruhe gestiftet und uns angegriffen. Die Hisbollah geht da klüger vor. Sie hat die Lage ein paar Tage beobachtet, ihre Leute unter die Proteste gemischt, alles analysiert und eine Entscheidung getroffen.
Dass vor allem die Aktivistinnen zu Wort kommen, ist eine der Stärken des Buches. Die Analyse ist so stark verankert in der gelebten Realität vor Ort, nicht nur in Beirut, sondern auch in Tripolis, in Saida und so weiter und so fort. Aus diesem Buch wäre auch viel Hoffnung für den Libanon zu schöpfen, wenn schließlich nicht auch die Repression, die Unterdrückung der Proteste, das beharrliche Aussitzen des neoliberalen Regimes und der Ausnahmezustand am Ende dann doch der Favre, der Revolution des 17. Oktober, ein Ende beschert hätten.
Die Explosion und ihre Auswirkungen, die wirtschaftliche und politische Krise sowie die kontinuierliche Ausbreitung des Coronavirus sind im heutigen Libanon zu einem Amalgam aus Schrecken, Trauer und Angst geworden, das in einem starken Kontrast zu dem Gefühl der Hoffnung und des Neubeginns der ersten Monate der Revolution des 17. Oktober steht. Bis heute gehen Menschen im Libanon auf die Straße und protestieren. Sie verbrennen Reifen und Mülltonnen, sperren Straßen und schreien ihre Wut und Frustration heraus. Dennoch sind diese Proteste selten noch mit Hoffnung oder dem Gefühl eines Neuanfangs verbunden. Die Revolution des 17. Oktober und die derzeitige politische und wirtschaftliche Krise sind insofern miteinander verbunden, als die Protestbewegung eine erste Reaktion auf den Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs und der kontinuierlichen politischen Krise war. Die rasante Eskalation dieser multiplen Krisen kam dennoch für die Mehrheit der Menschen überraschend.
So finden die Ereignisse nach dem Oktober und November, die Corona-Pandemie, Lockdowns, die Explosion im Hafen im August 2020 und der darauf folgende Ausnahmezustand und die seither immer schlimmer werdende Wirtschaftskrise ihren Eingang auch in diesem Buch. Damit wird klar, die Revolution des 17. Oktober ist ein zeitgeschichtliches Dokument über diesen Moment und zeigt auf, dass eine zivile Bewegung mit emanzipatorischem Anspruch im Libanon nicht nur existiert, sondern immer wieder an die Oberfläche kommt und sich immer stärker formiert. Doch was sie möchte und wie sie am Ende ihr Ziel doch noch erreichen könnte, das bleibt unklar. Wer das Buch liest, bekommt einen relativ leichten Zugang zu der verworrenen und komplizierten Lage im Libanon, lernt lokale, regionale und internationale Akteure kennen und erfährt die Vielfältigkeit des kleinen, 2 Millionen Menschen großen Landes zwischen Syrien und Israel. Nur ein geografisches Verständnis bleibt gänzlich auf der Strecke. Denn trotz der verschiedenen Orte, die ausführlich besprochen werden, ist in dem etwas unhandlichen DIN A5-Format keine Karte zu finden. Dafür ein Glossar, in dem viele Begriffe nochmal erklärt werden. Während durchaus Hoffnung beim Lesen aufkommt, ist das Fazit von Miriam Yonis am Ende doch nüchtern und vorsichtig. Wohin der Libanon nun steuert, wird sich noch zeigen und ist von sozialen Kämpfen abhängig.
Die dieses System vertretende politische Elite sind gescheitert. Letztere ist nicht nur wirtschaftlich bankrott, sondern auch im Hinblick auf ihre Ressourcen, Ideologien, Strategien und Visionen für das Land gescheitert. Nichtsdestotrotz hat sie die Protestbewegung des 17. Oktober erfolgreich zum vorübergehenden Schweigen gebracht und die Macht trotz der derzeitigen vielschichtigen Krisen und Katastrophen behalten. Doch zurzeit existiert eine Pattsituation, die auf wackeligen Füßen steht. Nahezu täglich kommt es zu Demonstrationen, Straßensperren und weiteren Szenen in der Dramaturgie des Niedergangs. Zudem verlieren die RepräsentantInnen der politischen Elite zunehmend auch in ihren Regionen oder unter den Angehörigen ihrer Religionsgemeinschaften an Rückhalt, wenn dieser Rückzug auch noch nicht offen ausgesprochen wird. Die RevolutionärInnen vom 17. Oktober organisieren unterdessen weiterhin den Protest, ungeachtet von Corona, wirtschaftlichem Niedergang, Abwanderung der Menschen ins Ausland und staatlicher und nichtstaatlicher Unterdrückung.